Und wieder ist ein Montag ran und wieder ist an der Leitung Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Bedauern Sie manchmal, dass Sie nicht mehr im aktiven Geschäft sind? Also wenn jetzt so, ist ja unheimlich viel los in der Welt, in Thüringen, jetzt ist der NSU-Prozess, das ist natürlich schon was Besonderes für einen Journalisten, oder?
Gar keine Frage, aber es ist immer die Frage, ob man diese Chancen nutzt oder nicht. Es gibt ja eine ganze Reihe Zeitungen, auch Regionalzeitungen, die heute mit News dazu aufwarten, Leute interviewt haben. Das machen hier die Zeitungen in Thüringen offensichtlich nicht, die sind da, haben inzwischen darüber.
Ja, das ist ja nun mit der Verlosung-Geschichte so ein Streitpunkt gewesen. Also wer hat sich da irgendwie wie verhalten? Das Gericht in München ist ja gescholten worden. Können Sie die Schelte und auch die Häme jetzt über die Verlosung nachvollziehen?
Ja, ich glaube schon, wenn ich mir das da anschaue, irgendwo steht, glaube heute, dass wir Provinz sind und München die große Stadt, also so wie sich das Gericht dort verhalten hat, provinzieller kann man das gar nicht machen. Es ist eine andere Zeit als vor 30, 40 Jahren. Heute spielt die auch publizierte und die gesendete Öffentlichkeit eine große Rolle. Und gerade bei einem Prozess, der national und international von Bedeutung ist, hätte man das Ganze deutlich professioneller machen müssen. Also da haben die Münchner sich wie tiefste Provinz benommen. Aber ich höre ja, Sie sind ja mit Radio Lotte im Verbund mitgelost worden. Da gab es ja viel Häme dazu, Brigitte Lotte. Ja, ich sage jetzt mal, all das ist nicht sehr gut gelaufen. Ich habe ja nichts dagegen, dass Brigitte als Frauenzeitschrift da auch was schreiben will. Aber wenn dann die großen überregionalen Zeitungen nicht dabei sind oder Alternative, die Taz oder FAZ oder Süddeutsche, nur auf Umwegen daran kommen, ach, das ist ja irgendwo unwürdig.
Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, die Münchner, die Bayern ist ja das Gericht. Und andererseits habe ich immer ein komisches Gefühl, wenn da versucht wird, Einfluss zu nehmen. Wir haben erstens die Gewaltenteilung und zweitens die Unabhängigkeit der Gerichte. Man kann sich zwar darüber beklagen, aber direkten Einfluss drauf nehmen dürfte man nicht, oder?
Ja, ich bin ja voll bei Ihnen, aber es gibt natürlich auch sehr unkluge Richter. Da brauchen wir uns ja keine Illusion hingeben, dann gäbe es ja sonst keine Revisionsverfahren. Das heißt, formal juristisch mag der ja recht haben, aber ein Gericht sitzt ja nicht im luftleeren Raum. Es geht nicht um Einflussnahme, sondern um Professionalität an dieser Stelle. Die Journalisten werden gehindert, professionell zu arbeiten, werden ein Richter tatsächlich sich da sakrosankt fühlt. Ich hoffe nur, dass er im Verfahren sich nicht genauso stur und merkwürdig verhält, was man so hört. Es gibt ja schon Details zu dem Richter, dass er doch ein ziemlich eigenwilliger Typ sei. Das muss ja nichts Schlechtes sein, das kann ja sogar positiv sein. Aber das Verfahren selbst wird sehr, sehr schwer werden. Ich habe die Befürchtung, wir alle werden noch lange Gesichter zeigen.
Und es wird sich auch lang hinziehen, nehme ich an.
Das ist noch das Wenigste. Wirklich das Schwere daran ist, wirklich diesen Nachweis zu erbringen, dass die Frau Zschäpe und die anderen vier Angeklagten, davon vor allem einer, Herr Wollweber, also wirklich an dieser ganzen Geschichte direkten Anteil haben. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind die raus und dann ist die ganze Geschichte auch mit einer Terrorzelle unter Umständen dahin. Und es wird uns ja allen nicht reichen, wenn am Ende sie nur wegen einer schweren Brandstiftung, die ja zweifelsohne in Zwickau von ihr begangen worden ist, also darauf läuft sie hinaus, begangen worden ist. Es geht hier wirklich um eine grässliche Mordserie aus politischen Gründen und überhaupt nicht mehr im Gespräch die 15 Banküberfälle. Stellen Sie sich vor, 15 Banküberfälle, die sind da wie zum Geldkassenautomat gegangen und haben dann nachmittags mal ein bisschen Geld abgehoben. Und das ist nicht aufgeflogen. Also insofern viel Arbeit, aber ich befürchte, die Beweislage ist nicht sehr groß, nicht sehr gut. Die Waffe und dann dieses grausame Video. Aber ob das reicht.
Die Nagelbomben nicht zu vergessen. Was mich ja eigentlich eher interessiert, ist die Verwicklung und die Teilschuld und die Versäumnisse der staatlichen Behörden, das im Allgemeinen des Staates. Da haben ja einige Nebenkläger gesagt, wir wollen, dass genau das thematisiert wird, aber das scheint ja nicht auf die Tagesordnung zu kommen. Das finde ich ein bisschen bedauerlich.
Das ist richtig. Natürlich arbeiten gerade an diesem Thema auch die Ausschüsse, das dauert lange, das akribisch zu untersuchen. Wir haben ja alle zu Recht ein sehr schlechtes Gefühl, was hier wirklich seitens des Verfassungsschutzes und seitens der Polizei, speziell Thüringen, die sagen, wir sollten das nicht mal an Bayern festmachen. Die Täter kommen aus Thüringen, das bleibt nun dabei und wir müssen damit leben, dass sie aus Thüringen sind und Thüringen damit auch einen Teil der Schuld auf sich nehmen muss. Nützt ja alles nichts. Aber auf der anderen Seite, ich habe wirklich das Gefühl, der Richter wird das nicht zum Mittelpunkt seiner Untersuchung machen, sondern einfach jetzt den Einzeltäter, die Frau Zschäpe, versuchen, ihr nachzuweisen, dass sie unmittelbar mit diesen Fällen zu tun hat und auf diese Art und Weise natürlich auch für sie, sage ich mal, die Höchststrafe dann auch droht. Aber sie schweigt, Und die Indizienlage scheint mir immer noch recht.
Ja, wie schweigende Mehrheit. Und die Mehrheit ist ja in Erfurt am 1. Mai nicht auf die Straße gegangen, obwohl ja viele sensibilisiert sein müssten, dass es rechtsextreme Neonazi-Strukturen in Thüringen immer noch gibt. Und andererseits scheint die Neonazi-Szene Auftrieb bekommen zu haben. Die Führer haben ihre, ja, ihre, irgendwie ihre Helden. Und da ist es kein Abwenden der militanten Szene. Im Gegenteil, müssten eigentlich mehr Leute auf die Straße gehen, oder?
Ja, erstmal müssen wir uns natürlich bedanken bei den jungen Leuten, die einfach erstmal dazu beigetragen haben und dafür gesorgt haben, dass das kein Aufzug war, der am Ende, sage ich mal, wirklich irgendeine Art von Ausstrahlung hatte oder von Erfurt aus irgendwelche negativen Nachrichten groß in die Welt gesandt wurden. Es war meine Befürchtung, ich habe das auch dem Oberbürgermeister, der war ja auch da bei dieser Demonstration, da haben wir uns unterhalten, gesagt, also das Schlimmste, was uns immer passieren kann, dass wir abends in der Tagesschau sind, das heißt, wir, die im Osten sind, zu dumm, ein paar Nazis im Schach zu halten. Also insofern großer Dank an die jungen Leute, die auch jedes Mal bereit sind, am 1. Mai nicht grillen zu gehen, sondern tatsächlich sich dahin zu stellen und dafür zu sorgen. In diesem Fall war es ja auch sehr interessant. Sie haben den Lautsprecherwagen der Neonazis blockiert gehabt, sodass die Herrschaften, sagen wir, in einer Lautstärke sich miteinander unterhalten durften, die dann tatsächlich zu keinen Bildern, zu keinen Mitschnitten, zu irgendwelchen Dingen führen konnte. Aber letztlich bleibt die Frage, warum so viele Menschen, die auch an dem Tag nicht alle was vorhatten, nicht einfach mal die 2 Stunden suchen und sagen, okay, wir zeigen, dass Erfurt da, sage ich mal, keine Adresse ist für diese Herrschaften. Ich glaube, die Dresdner sind da deutlich weiter. Also die Menschenketten, die Auseinandersetzung, dort ist die Polizei viel dümmer vorgegangen. Das ist hier in Erfurt auch nicht der Fall. Da muss man sich auch bedanken.
Mhm. In Würzburg 10.000 Leute auf die Straße gegangen. Das ist schon nochmal eine andere Anzahl.
Das ist vollkommen richtig. Ich glaube auch, da bestehen wir zwar nicht im Wettbewerb, wer mehr hat, aber ich glaube schon, dass hier in Erfurt viele Menschen sagen, ach, was geht's mich an? Und ja, die sollen doch unter sich bleiben, die Chaoten und so weiter. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Wir sehen es ja auch, just aus unserem Umfeld hier in Thüringen kommen die 3 Mörder im NSU-Prozess. Also zumindest Frau Zschäpe ja auch angeklagt, dieses Verbrechens. Ich würde sagen, da muss einfach mehr passieren und jetzt ins Gewissen reden den Leuten ist schwer, aber das Bewusstsein in dieser Stadt ist tatsächlich noch nicht da.
Reden wir mal über die FDP, die haben sich ja wieder getroffen und heiße Kampfesreden gehalten. Wird jetzt die FDP zur Steuersenkungspartei oder möglicherweise zur Lohnuntergrenzen-Mindestlohnpartei oder ist das ein Wahlkampfgig?
Ja, das ist der Versuch, noch einmal einzuschwenken, weil man merkt, dass in der Mitte viele Menschen in dieser Gesellschaft der Meinung sind, das kann so nicht weitergehen, weil halt einfach von einem Teil dieser Löhne kein Mensch leben kann. Und dass selbst in der FDP das Gefühl da ist, ja, man kann nicht einfach nur radikale Parolen im Sinne der ja, bestimmten kleinen Sparte der Wirtschaft hier vertreten. Interessant ist, dass gerade Ostverbände der FDP dagegen auftreten. Also das ist nicht angenehm. Zumal wir hier wissen, dass die lange Kette dieser Billiglöhne ja auch dazu führt, dass am Ende die Menschen auch eine sehr kleine Rente haben, dass wir auch da soziale Fälle wieder auf uns zukommen sehen. Das heißt, es ist sehr viel Unvernunft in einem sehr reichen Land, das in letzter Zeit auch viel reicher geworden ist. Das wird uns ja letztlich die Steuerschätzung, die in Weimar tagt, die Experten ja auch wieder sagen. Also ich glaube, die FDP versucht da auf den letzten Transport noch aufzuspringen, aber überzeugend ist das natürlich nicht.
Am 22. September werden wir es genau wissen, vielleicht vorher schon in den Prognosen, da werden wir sicher auch nochmal miteinander plaudern.
Naja, ich vermute mal, wenn wir schon bei der FDP sind, also die haben schon 3,5 Jahre ziemlich viel Murks gemacht. Also ich gehe mal davon aus, in dieser Koalition war viel mehr zu machen und sie haben auch merkwürdige Dinge gemacht. Denken Sie nur an dieses nettes Steuergeschenk an die Hoteliers, peinliche Veranstaltung heutzutage so offen Klientelpolitik zu machen. Man macht es ja wenigstens intelligent, das haben die ja nicht mal intelligent gemacht. Also die haben schon ihre Schwierigkeiten an dieser Stelle und mich würde es wundern, wenn sie tatsächlich jetzt noch einmal richtig zum Zug kommen.
Ein großes Online-Portal schreibt, die Amigo-Affäre der CSU könnte Frau Merkel gefährlich werden zur Bundestagswahl. Würden Sie so weit gehen?
Ja, selbstverständlich. Wir wissen nicht, wie die Stimmungslage ist. Bayern tickt etwas anders als andere Regionen. Deswegen kann sich da auch so ein Sturm sehr schnell widerlegen. Schauen Sie mal die Hoeneß-Geschichte. Am Ende haben die Menschen ja doch mehr Sympathie als, sag ich mal, Kritik an ihm zu üben. Das ist auch merkwürdig. Also das heißt, wenn du jetzt irgendwo im Laden etwas klaust, das ist, da wirst du sehr schnell geächtet von allen. Wenn du Millionen verzockst irgendwo oder das Ganze hin und her schiebst, dann ist das ein Kavaliersdelikt. Also da gibt es schon noch Unterschiede und wir wissen nicht, wie die Bayern an dieser Stelle reagieren, aber unangenehm und klebrig ist die Geschichte ja schon in vielerlei Hinsicht und das könnte natürlich dann die ganze Konstellation verändern, verschieben, die ganze, sag ich mal, Statik der Politik, wenn Seehofer koalieren muss mit den Freien Wählern oder mit der SPD oder was auch immer, was da gerade reicht. Also das würde schon die Dinge ganz schön verändern.
Wir werden das beobachten und haben noch Zeit bis zum 22. September, das zu analysieren und gucken, wie sich wer verhält. Das wird sicher spannend. Ja, Herr Lochthofen, über Hunde wollen wir heute nicht mehr reden, oder?
Nein, die meinen jetzt in Gera, ja, dieser traurige Fall, dass die Frau die Nase abgebissen wurde. Naja, es ist immer die gleiche Geschichte. Ich bin ja selbst ein großer Hundefreund und kann vieles, was da gesagt wird, nicht teilen, aber das Dilemma der Hunde, auch der sogenannten Kampfhunde, ist natürlich in der Regel nicht der Hund selbst, sondern die Besitzer, wenn ich jetzt schon wieder höre, in einer Wohnung zusammengestritten im Beisein eines Staffordshires. Also entschuldige mal, was sind das für soziale Verhältnisse, in denen da Hunde gehalten werden? Das muss natürlich unterbunden werden. Insofern müssen sich da die ganz normalen Hundefreunde, die einen Dackel haben oder einen Labrador oder so, die auch beißen können natürlich, das wissen wir beide ja. Aber das in der Regel nicht tun, wenn sie nicht sozial gestört sind. Da muss man schon aufpassen, dass solche Sachen nicht stattfinden. Und wie ich es höre, war ja auch der Hund nicht gemeldet und die Steuern nicht bezahlt und etc. etc. Das wird uns immer wieder passieren, aber zeigt ja auch, dass da Handlungsbedarf ist.
Naja, ich hoffe, wir enden jetzt keinen Shitstorm, denn das ist immer wieder so ein emotionales Thema.
Nein,
bei dem Thema bewegen
wir. Wir sind ja bekennende und liebende Hundefreunde alle beide. Das ist jetzt mal ganz klar, aber sag ich mal, nicht alle Besitzer lieben wir, weil die einfach zu dumm sind, um einen Hund zu halten.
Ich bin auf die Reaktion gespannt. Herr Lochthofen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Nächste Woche bin ich unterwegs und dann freue ich mich auf unser Gespräch in 2 Wochen. Ihnen bis dahin eine schöne Zeit.
Ich hoffe doch, bis dahin fällt uns noch was ein.
Unbedingt. Tschüss.
Ich wünsche den Herrschaften, die uns zugehört haben, schöne 14 Tage.
Tschüss.